Einen schönen Abend. Wir sind hier am Stammtisch in Rostock. Es ist der 19.03. 8 Uhr. Wir sind jetzt soweit, dass wir eine Kandidatenbefragung machen zur Aufstellungsversammlung für den für die Landesliste. Ich habe, also mein Name ist Klaus Klepik, ich leite diesen Stammtisch heute. Ich habe vor einer Woche alle Kandidaten angeschrieben. Ich habe von zwei Kandidaten die Rückmeldung bekommen, dass sie gerne kommen würden. Leider ist ein Kandidat verhindert, weil er wegen dem Wetter nicht kommen kann. Eine weitere Kandidatin sagte, zeitlich ist es nicht möglich, und ich habe dann den Stammtisch in zwei Wochen noch vorgeschlagen. Und ein weiterer Kandidat ist leider aus persönlichen Gründen verhindert und weilt auch zurzeit nicht hier in Rostock. Bedauert es sehr und hätte sich auch gerne der Befragung gestellt, kann aber nicht. Damit würde ich diese Befragung jetzt eröffnen. Nils Lohmann als Kandidat für den Wahlkreis 14 und für die Landesliste ist hier anwesend. Wenn Fragen sind, würde ich das gerne moderieren. Ja.
Ja, ich glaube, ihr kennt mich, sonst kann ich gerne noch was sagen. Jetzt ist die Frage, wie wir es jetzt machen. Ich hatte im Vorfeld mit Klaus gesprochen, wie er sich das vorstellt, weil... das ist ein bisschen strange, weil die meisten Leute, wir sind hier seit Jahren auf diesem Stammtisch. Wenn ich jetzt, könnt ihr jetzt erzählen, wer ich bin und uns allen Zeit sparen.
Aber Vorstellung für die Zuhörer.
Vorstellung für die Zuhörer. Gut, mein Name ist Nils, ich bin 31 Jahre, ich komme aus dem Rheinland. Ich bin in Bonn geboren, 1981, habe dort Abi gemacht, bin nach dem Abi in die Eifel und habe dort ein Jahr Grundwehrdienst gemacht und bin dann im Jahr 2001 nach Berlin. Habe dort Informatik studiert und arbeite seit 2005 als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Erst an der Humboldt-Universität zu Berlin, dann seit 2007 an der Uni Rostock. Im Herbst 2009, über den Winter, bin ich ein halbes Jahr nach Eindhoven in Holland gegangen, habe dort promoviert und bin seit April 2010 wieder in Rostock und arbeite dort an der Uni nach wie vor. Das ist so der berufliche Werdegang. Ich bin 2009 in die Piraten eingetreten im Sommer. War dann, dadurch, dass ich in Holland war, am Anfang konnte ich nicht sonderlich aktiv sein, habe da leider die Europa- und die Bundestagswahl nicht mitbekommen. Bin dann 2010 in den Landesvorstand gewählt worden bis 2. November 2012 und habe dort mit die Bundestagswahl vorletztes Jahr organisiert. Die Landtagswahl 2011 habe ich da mit organisiert, zusammen mit anderen Leuten. Mittlerweile bin ich Kassenprüfer im Kreisverband Rostock und bin Beauftragter für die ständigen Mitgliederversammlung im Land seit Januar. Das ist so zu den parteiinternen Geschichten.
Du hast noch, Nils, du hast noch vergessen, du bist ja auch noch vom Bund beauftragt.
Ach so, ja. Ich habe eine Bundesbeauftragung für, offiziell steht im Protokoll für Liquid Feedback Data Porn. Das heißt, wenn Anfragen sind von Journalisten, dass die mal wissen wollen, wie viele Leute gerade im Liquid sind oder wie Abstimmungen aussehen, dann mache ich das. Das habe ich jetzt vergessen, weil zuletzt dort sehr wenig zu tun war. Das so zu mir als Person. Ich habe mich im Sommer letzten Jahres entschieden, für die Liste zu kandidieren. Das habe ich Ende Juni angekündigt. Ich habe das so früh gemacht, um Leuten die Möglichkeit zu geben, mich zu beobachten. Ich habe mir das vom Stefan Urbach aus Berlin abgeguckt. Der hat irgendwie auch unglaublich früh seine Kandidatur angekündigt, gerade aus dem Hinblick, dass man sich die Leute nicht nur anguckt als irgendein Pirat, der dort so rumläuft, sondern als ein Kandidat, der eventuell in den Bundestag möchte. Seitdem habe ich erstmal relativ wenig inhaltlich arbeiten können, weil im Landesvorstand so viel zu tun war. Nichtsdestotrotz habe ich zwei Initiativen auf Bundesebene zum Thema Datenschutz auf die Reise gebracht, die dank der Zuarbeit von Jan Hemme es jetzt ins Bundestagswahlprogramm geschafft hat. Seitdem habe ich jetzt auf Landesebene ein paar Kleinigkeiten gemacht. Bin dort inhaltlich nicht auf einen Punkt fixiert, sondern mache eigentlich das, wo ich gerade Lust zu habe. Ich habe jetzt zusammen mit Klaus habe ich was zu den Maklerprovisionen gemacht. Wie ist denn das? Das Bestellerprinzip. Mit Markus zusammen zur Zivilklausel für Hochschulen. Jetzt zuletzt hatten wir Diskussionen um die stillen Tage gehabt und ich bin da jetzt nicht so auf ein Thema fixiert, sondern bin da sehr macht das, was gerade so anliegt. Ja, zur Bundestagskandidatur selber habe ich in meiner Bewerbung, die im Wiki steht, relativ lang noch meine Beweggründe aufgeschrieben. Ich bin der Meinung, also ich traue mir das zu. Warum traue ich mir das zu? Ich traue mir das unter anderem daran zu, weil man sieht, die Leute, die wir momentan im Bundestag sogar in der Regierung sitzen, haben, die haben alle überhaupt keine Ahnung. Da werden Gesetze geschrieben, die Leute nicht verstehen, die danach vom Verfassungsgericht kassiert werden. Und wenn ich mir überlege, wie viel Mühe man sich teilweise bei uns um Anträge macht und wie wir uns die Köpfe einschlagen, dann ist da eigentlich eine ganze Menge Respekt verloren gegangen, dass man irgendwie sagt, dass die etablierten Parteien dort irgendwas Großartiges tun und wir als außerparlamentarische Opposition dort keine Ahnung haben. Ja, das ist es so als einer der Gründe. Und ja, und jetzt würde ich mich freuen, wenn wir ins Interaktive kommen, weil es kommt mir so ein bisschen blöde vor, in dieses Mikrofon zu sprechen, ohne zu wissen, wer das jetzt am Ende hört. Und die Leute, die hier sind, wissen das, glaube ich, alle.
Ja, Nils, danke für die Einführung. Wie gesagt, ich habe mir auch vorgestellt, dass wir jetzt ein paar Fragen stellen. Jeder, der möchte, kann das machen. Ich habe auch schon die erste Frage hinten gesehen.
Was möchtest du im Bundestag machen? Ausschüsse, Arbeit und was stellst du dir vor, in der Amtsperiode tatsächlich umsetzen zu können?
Wünschen würde ich mir, dass ich was mit Medien, neue Medien mache. Das ist momentan ein Unterausschuss von Medien und Kultur. Der Enquete-Ausschuss zu digitalen Medien hätte mich sehr interessiert. Ob es da nächstes Jahr nochmal einen gibt, bleibt abzuwarten. Wissenschaft, Bildung und Forschung könnte ich mir vorstellen, alleine aus meinem beruflichen Hintergrund. Ich bin aber realistisch. Wir haben in unserer Partei viele Leute, die vieles können. Und falls wir in den Bundestag kommen, mit 5% sind wir, glaube ich, bei um den 30 Leuten unterwegs. Und da wird es kein Wunschkonzert sein. Und ich mache mir da nichts vor. Ich nehme das, was ich kriegen kann. Einfach, weil ich sage, ich kann mich da reinarbeiten. Also ich würde mir wünschen, Dinge zu tun, wo ich mit dem beruflichen Hintergrund direkt dran arbeiten kann. Ich würde mir wünschen, nach Möglichkeit nicht in solche Hammerausschüsse wie Recht oder Wirtschaft zu kommen, weil man da wahrscheinlich mehr Hintergrundwissen braucht. Ich bin aber über meine Arbeit, habe ich das Gefühl, dass ich mich in kürzerer Zeit einarbeiten kann, und man ist ja Gott sei Dank nicht alleine unterwegs als Abgeordneter. Das heißt, man hat ja seine Referenten, was jetzt nicht heißen soll, dass die jetzt die Arbeit machen und ich gar nichts machen muss, aber es heißt zumindest, dass das, was man jetzt auf Parteiebene hat, dass man sich zum Beispiel von der AG Recht eine Einschätzung besorgen kann, dass dort umso besser geht, dass man da einfach Leute hat, die sich damit besser auskennen. Ich hatte mich da auch mit dem Christopher Lauer drüber unterhalten, und der teilt so diese Einschätzung, dass als Abgeordneter man nicht alles wissen muss, sondern als Abgeordneter so ein bisschen die Dinge organisiert, eine grobe Richtung vorgibt und dann halt Leute hat, die einem sagen, das geht jetzt so aber nicht oder da müsstest du mal dort sehen. Was ich erreichen wollen würde, wenn man als 5%-Partei da reingeht, ist es wahrscheinlich unglaublich frustrierend. Ich weiß nicht, ob wir direkt so schlecht behandelt werden, wie die Linken behandelt werden, wo alle Parteien oder zumindest die CDU und die FDP erstmal alles ablehnen, was dort auf den Tisch kommt. Das denke ich jetzt nicht unbedingt. Allerdings auch dort die Erfahrung aus Berlin zeigt, es wird unglaublich schwer, Anträge durchzubekommen. Und ich glaube, da muss man erstmal umdenken, weil wir momentan, glaube ich, den Luxus haben, dass Anträge, die wirklich gut sind, auf dem Bundesparteitag durchgehen. Und da werden wir dann das erste Mal erleben, dass Anträge, die wirklich gut sind, abgelehnt werden. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie hoch man dort Erwartungen steckt. Allerdings kann man Dinge tun, alleine dadurch, dass man in diesem Gremium drin ist. Ich habe in meiner Bewerbung geschrieben, und das tun viele, deswegen klingt das wie ein Klischee, aber ich glaube daran, dass man alleine, dass man in diesem Gremium drin ist, für etwas transparentere und nachvollziehbare Abläufe sorgen kann. Ich hatte neulich in einem Blogpost beschrieben, wie unglaublich schwer es ist, an aktuelle Gesetzestexte zu kommen, beziehungsweise zu sehen bei dem Meldegesetz, was da überhaupt gerade Sache ist. Und da glaube ich, dass Piraten im Allgemeinen und ich im Besonderen dort die Möglichkeit haben könnten, vor Ort zu sehen, welche Informationen da sind und mit wie viel Aufwand man die nach draußen gibt. Ich bin sehr ein Freund von der Idee, dass man sowas hätte wie ein Abgeordneten, nicht ein Abgeordneten-Wiki, so ein Fraktionsliquid, dass man versuchen kann, die Dinge, über die man noch abstimmen kann, es gibt teilweise sehr, sehr zeitkritische Dinge, aber die Dinge, wo man langfristig dran arbeiten kann, dass man das durch ein Liquid durchlässt und dass man eben nicht eine SMV auf Bundesebene hat, wo man mal hofft, dass man Positionspapiere durchkriegt, sondern ein Liquid hat, wo man zumindest der Basis die Möglichkeit gibt, über Anträge abzustimmen, die dann in der Fraktion eingebracht werden. Und ich glaube, wenn man das, dieses Freigeben von Informationen, dieses Organisieren und transparent machen der Abläufe, das kann mit Sicherheit eine Geschichte sein, wo schon mal eine halbe bis vielleicht eine ganze Legislaturperiode für drauf geht. Das ist so das, was ich aus Berlin mitbekommen habe. Berlin hat natürlich den Nachteil gehabt, dass es ein Halbtagsparlament war. Sie haben am Anfang gesagt Feiertagsparlament. Und dass sie halt die Ersten waren. Da ist jetzt die Hoffnung, dass, wenn man eine Bundestagsfraktion hat, dass sie natürlich über die anderen Landtagsfraktionen Hilfe bekommt. Ansonsten kann man nur hoffen, dass man in der ganzen Zeit sich so weit treu bleibt, dass man all das, was man im Moment kritisiert, eben nicht an sich ranlässt mit dem bösen Lobbyismus oder dem Disconnect Richtung Basis. Dass man da einfach sagt, hier, Realpolitik sieht jetzt aber anders aus und ihr mit euren komischen Forderungen, das geht ohnehin nicht. Beantwortet das grob deine Frage?
Ja, stopp.
Nein.
Ja.
Ich
folgendes. Also ich habe gesehen, hinten kam auch gleich eine Nachfrage. Aber ich möchte das auch nicht, dass ein Zweigespräch wird. Ich hätte auch noch eine Frage und ich habe auch Stefan gesehen, hat schon eine Frage. Ich würde eine kurze einwerfen, eine von diesen schönen Fragen, die immer wieder auch bei Lauer kommen.
Klaus, ich würde jetzt gerne kurz noch darauf reagieren.
Weil du bekommst dann schon noch.
Nein, es wäre jetzt blöd, wenn du eine Frage stellst, wenn wir jetzt auch... Das ist ja total bescheuert.
Also, sonst lass sie doch fragen.
Ja, Dörte, frage doch bitte.
Das ist unmöglich.
Danke.
Du hast ja praktisch gesagt, dass du denkst, dass du in den ersten 4 Jahren, wenn du im Bundestag kommst, erstmal die Partei zum Laufen bekommst, die Kommunikation mit der Basis. Zum Laufen bekommst und die Kommunikation mit der Basis hinbekommen möchtest. Und du denkst, dass das Durchsetzen von den piratigen Programm als Anbeschluss so erstmal nicht ganz so einfach sein wird und du denkst, dass jetzt nichts Konkretes kommen wird, was du gerne durchsetzen möchtest, wie zum Beispiel dein Datenbrief.
Das war jetzt, dann haben wir aneinander vorbeigesprochen. Meine persönlichen Ziele sind sehr stark davon abhängig, in welchem Ausschuss man landet. Mhm. Natürlich, wenn man Ausschüssen läuft, wo man mit Leuten informiert über einen Datenbrief sprechen kann und dann tatsächlich in den Ausschüssen sitzt, wo einem dann erklärt wird, dass das technisch nicht möglich ist und viel zu teuer ist und so weiter, dann wäre es ein unglaubliches Anliegen, dort sitzen und streiten zu dürfen. Wenn man aber stattdessen im Verteidigungsausschuss drin sitzt, dann kann man all diese anderen Anträge einfach mal liegen lassen und sagen, jetzt wird dort Politik gemacht. Deswegen ist es schwierig, dass ich jetzt sage, diese Dinge möchte ich durchbringen und wenn ich die durchgebracht habe, dann bin ich ein glücklicher Mensch. Ich bin da vielleicht, es klingt vielleicht sehr illusorisch, aber ich glaube mal, dass jeder Antrag, der aus den Piraten rauskommt und angenommen wird, schon mal eine gute Sache ist. Und auch alleine, dass man in den Ausschüssen drin ist und hier und da ein bisschen mal Sachverstand reinbringt, könnte enorm helfen. Aber so konkret, dass ich sage, das soll durchgehen, dafür finde ich einzelne Anträge viel zu unwichtig. Also klar hat man so langfristige Dinge, wie das BGE beispielsweise, wo man sagt, das ist keine Geschichte, wo man einmal eine Abstimmung macht, dann ist es das. Oder wir hatten jetzt so Anträge von Olaf, wo das Grundgesetz geändert werden muss. Das sind keine Dinge, die man mal eben so macht. So Antrag, erste Lesung, zweite Lesung, Grundgesetz geändert. Und die anderen Dinge, denke ich, das sind alles so kleine Bausteine, dass es schwierig ist zu sagen, wenn ich das erreicht habe, dann ist alles gut. Weil ich glaube, auf dem Weg dahin fallen einem 1000 andere Sachen auf, die auch noch gemacht werden müssen. Und ich glaube, ganz ehrlich, wenn wir eine Fraktion haben und einmal durchs Liquid gehen, alles, was da abgestimmt sind Dinge, die man machen kann. Und da würde ich jetzt nicht sagen, der Antrag liegt oben und der muss durch und die anderen Anträge sind nicht so wichtig.
Jetzt für mich meine Frage beantwortet.
Das freut mich. Stefan, möchtest du auch fragen?
Ja, gerne. Nils, du hast schon eigentlich meiner Frage vorweggreifend ein Fraktionsliquid angesprochen. Jetzt bist du sicherlich auch aus der Erfahrung des letzten Parteitags ziemlich engagiert, was die SMV angeht, ja? Auf Landes- als auch auf Bundesebene. Und für mich, also mich interessiert, wie du eben genau diese Idee der Methode eben, wie die Piraten Politik machen wollen, wie du die versuchen möchtest, dann nachher in deiner Funktion als Bundestagsabgeordneter, wie du versuchen willst, der Raum zu geben.
Also zum einen, also das Problem ist, dass man da teilweise sehr, sehr, ja nicht demotivierende, aber teilweise sehr realistische Einschätzungen bekommt aus der Fraktion NRW, die einfach teilweise sagt, dass sie abends die Drucksachen bekommen und am nächsten Tag ist die Sitzung und sie als Fraktion schon genug damit zu tun haben, überhaupt auf den Punkt zu kommen, was da zu tun ist. Allerdings sehe ich in Berlin, dass gewisse Dinge, wenn selbst Anträge gestellt werden oder dass dort
von
den Piraten selber, dass dort Liquid genau das Richtige ist. Was ich dort so ein bisschen mitbekommen habe, ist, dass dort leider sehr wenig Rücklauf von der Basis nach oben kommt, sondern es eher so ist, dass dort die Abgeordneten Beschlussvorlagen reinstellen und sagen, was haltet ihr davon, und darüber abgestimmt wird. Und was dort konkret fehlt, ist die Verbindlichkeit, dass man sagen kann, der Landesverband Berlin hat abgestimmt, sondern immer nur Menschen, die einen Liquid-Account haben, haben abgestimmt. Also in einem Ding ganz klar, dass man einen Schritt, ja, wie soll man sagen, nicht aufs imperative Mandat hinkommt, aber schon auf die Rückversicherung, dass man sagen kann, wir haben, man versucht so viel wie möglich Dingen eine Basismeinung einzuholen, dass man dort eben nicht in dieses Straucheln kommt, im Grundsatzprogramm steht aber drinne und auch das haben wir so und so ausgelegt. Das ist die eine Geschichte, dass man dahin geht. Eine weitere Geschichte, die für eine SMV ganz interessant ist, ist, dass man Leuten zeigt, dass es geht. Also, dass man einfach anderen Parteien zeigt, dass man es einfach vorlegt. Ich meine, es ist schön, was da mit Liquid Friesland geht, dass man dort so ein bisschen eine Bürgerbeteiligung reinholt, die aber auch nicht verbindlich ist, sondern auch nur dafür sorgt, dass Beschlussvorlagen rauskommen, aber einfach dieses Vorleben. Und ich glaube, das ist ein unglaublich... Ja, es ist noch nicht mal ein Mediengag, das wird dem Wort nicht zurechtkommen, aber ich glaube, es ist immer eine andere Geschichte, wenn man wirklich da auftritt und sagt, wir haben alle unsere Mitglieder gefragt und die sagen das.
Mit dem Wort nicht zurechtkommen?
Mediengag, meine ich. Das als Mediengag zu deklassieren, das Mediengag wäre das falsche Wort, aber ich glaube, dass wenn man damit kokettiert, dass das eben nicht die Geschichte ist, unser rechtspolitischer Sprecher hat die Meinung das, sondern dass man einfach sagt, wir haben gestern einfach mal alle Mitglieder gefragt. Ich glaube, dass das eine Geschichte ist, wo man, wenn man oben angekommen ist, dass man dort den Bürger ständig so weit bringt, dass er sagt, warum kann ich denn das nicht? Warum können die Piraten das? Warum kann ich das nicht?
Weitere Fragen erstmal? Dann werde ich kurz eine stellen. Ohne da jemanden vorzugreifen. Nils, wenn man so verschiedene Podcasts von Lauer für andere Sachen so anhört, sind da immer wieder ein paar Standardfragen. Zum Beispiel, man hat als Bundestagsabgeordneter 18.000 zur Verfügung, also so 18.000 Euro zur Verfügung für persönliche Mitarbeiter. Hast du denn schon Gedanken gemacht auf der nicht politischen, sondern Verwaltungsebene, wie du damit umgehen möchtest?
Du meinst Referenten?
Genau, zum Beispiel, wie möchtest du die einstellen? Hast du dir mal überlegt, anonymes Verfahren oder was man da machen kann?
Ja, also die Fragen vom Lauer kenne ich auch. Das Tolle ist, ich kannte die Antwort schon, bevor Lauer die stellt. Nein, wir hatten auf dem Landesparteitag in Stralsund einen Antrag dazu. Und da hatten wir einen Antrag mit dem Modul anonyme Bewerberverfahren drin. Der wurde leider abgelehnt, aber ich habe damals dafür gestimmt. Ich finde die Idee der anonymen Bewerbung unglaublich spannend. Ich kann mich dann aber sogar noch mit einem mehr gemein machen. Der Jan Hemmer hat das geschrieben, erzählt beim Lauer, dass man sich überlegen muss, dass man für einen persönlichen Referent, also quasi die berühmte rechte Hand, dass da man dann sich eventuell überlegt, davon abzuweichen, weil es dort um noch mehr Vertrauen geht und weniger darum, dass man Personen aufgrund ihrer Leistung setzt. Aber da finde ich eine Bewerbung unglaublich interessant. Ich habe dort auch mit Christopher Lauer gesprochen, der etwas meinte, was mich sehr überrascht hat, aber er hat es sehr deutlich gesagt. Er meinte, dass es insbesondere nicht immer eine gute Idee ist, Piraten für Dinge einzustellen, weil Piraten oft da, also ein Mensch, der das einfach nur macht, weil es dein Job ist, kann hier und da einfach besser sein als ein Mensch, der auch voller Tatendrang dort versucht, Politik zu machen. Und gerade weil du sagst, das nicht politische Personal ist da, glaube ich, unglaublich wichtig. Wobei ich auch bei diesem anonymen Bewerbungsverfahren sehr interessiert bin, wie das in der Realität funktioniert, weil je nachdem, was man dort ausschreibt, kann es sein, dass Leute sich dann doch mit Dingen bewerben, die sie outen. Also wenn ich mich irgendwo bewerben würde und würde sagen, ich habe hier Publikationen geschrieben und würde dort einen Titel nennen, dann ist für alle klar, wer ich bin. Und das finde ich sehr spannend.
Gut,
Gibt es denn eine Frage von hinten?
Ja, du gerade noch zu diesem Thema auch, die Mitarbeiter im Bundestag, hast du dir denn schon Leute ausgeguckt, mit denen du dir das vorstellen kannst, da zusammenzuarbeiten im Bundestag?
Nein, weil zum einen ich nicht weiß, in was für einem Ausschuss man dann landen würde. Und ich keine Person kenne, wo ich sage, mit dieser Person könnte ich in jeden Ausschuss der Welt gehen und sagen, der wird mir helfen. Absolut nein. Und ich finde es auch vollkommen fehl am Platz, das vorher zu beschreiben, weil das Ganze weckt definitiv Begehrlichkeiten, wenn man sich überlegt, wie viele Stellen da vergeben sind. Aber wenn man dann auch nur den Anschein erweckt, dass man im Vorfeld schon quasi im Kopf sich einen Plan macht, dass es absolut der falsche Weg ist. Also wenn wir jetzt... Nee, also nein, habe ich nicht und ergibt auch gar keinen Sinn, weil das ergibt erst in dem Moment Sinn, wo man weiß, dass man in dem Ausschuss arbeitet und wenn man sich dann eingearbeitet hat, um rauszukriegen, was dort das Tagesgeschäft ist. Also was ich mir definitiv vorstellen könnte, ist, dass man mindestens einen Juristen braucht, weil Juristen braucht man halt immer. Ich kann mir auch vorstellen, dass man mindestens einen Politikwissenschaftler braucht, weil Politikwissenschaftler braucht man immer. Aber so eine Liste von Juristen und Politikwissenschaftlern, wo ich sage, die sind es jetzt, da bin ich... Da habe ich keine Ahnung.
Also du hast dir schon Gedanken gemacht, den man so braucht, aber noch keine Person dafür benannt.
Ich stelle im Moment fest, was ich so brauche. Und ich stelle im Moment fest, wenn ich so ein Gesetz, wenn ich mit Beispiel Meldegesetz, um zu sagen, dieses Meldegesetz ist gut oder dieses Meldegesetz ist schlecht, da braucht man insbesondere Menschen, die einschätzen können, wie viele andere Gesetze davon betroffen sind. Und das sind dann halt irgendwann die Juristen. Und ich befürchte einfach, dass das nicht befürchte, aber ich glaube, ein Jurist ist einfach immer gesetzt. Da kann man machen, was man möchte. Aber darüber hinaus, keine Ahnung.
Möchtest du noch eine Nachfrage stellen?
Nein, eine neue Frage.
Gut, dann ist zuerst Markus dran.
Welche Bedenken hast du mit solchen Piraten 5% haben und du solltest auf einem Platz sein, der im Bundestag geht? Welche Bedenken hast du, die dich jetzt momentan tragen bezüglich der Kandidatur oder bezüglich dem gegen den Bundestag? Im Zusammenhang mit den Piraten.
Im Zusammenhang mit den Piraten. Moment, bedenken, dass sie reinkommen.
Nein.
Oder bedenken, dass sie, okay.
Du bist auf einem Platz,
ja.
Der bei 5% reinkommt und wir kriegen
ja.
5%.
Also ja.
Die beiden Sachen passieren.
Ja.
Welche Probleme siehst du momentan, wo du doch gucken musst, wie das läuft in Bezug auf die Piraten?
Ich sehe ein Problem, wo die Antwort irgendwie schon wieder so trivial ist, dass es so aussieht, als hätte ich das mir so zurechtgelegt. Ich sehe den Riesenproblem, dass eine Fraktion, die dann aus 30 gut bezahlten Vollzeitpolitikern, die einen riesen Beraterstab im Rücken hat, einfach davon marschiert. Dass da einfach eine riesen Lücke in Richtung Basis entsteht, die einfach nicht mehr aufzuholen ist. Weil wir werden auch dieses Jahr keine Vorstandsmitglieder bezahlen können. Wir werden auch dieses Jahr nicht viel Geld auf eine Presseabteilung draufwerfen. Aber wenn ich mir ansehe, wie die Piratenfraktion Berlin jeden Tag 2-3 Pressemitteilungen rausgibt, dann ist man irgendwann bei dem Punkt, dass die Politik einfach nicht mehr auf den Parteitagen geschieht, sondern halt in den Parlamenten, die halt eventuell den besseren Draht zu den Medien haben und so weiter. Aber es gibt eine Lösung, diese Lösung ist die SMV. Die SMV sorgt dafür, dass ständig Beschlüsse gemacht werden kann und dass man eben den Leuten, also wenn man ständig gefragt würde, wie stehen Sie zu einem Mali-Einsatz und sagt, naja, wir haben in 3 Monaten wieder Parteitag, dann sieht das doof aus, aber wenn man da sagt, diese Frage beantworte ich nicht heute, sondern in einer Woche, weil dann habe ich definitiv ein Votum, oder diese Frage beantworte ich übermorgen oder morgen, weil ich schon vorher eine Meinung reinmache, dann sieht das besser. Also diese Bedenken sehe ich, dass eine Professionalisierung aus reiner Not an einer Stelle stattfindet, die an einer anderen Stelle nicht mitgegangen werden kann, dass das so auseinanderzieht. Ich sehe ein Riesenproblem, dass man vollkommen überraschend feststellt, dass Dinge, die man in Wahlprogramm reinschreiben, alle um eine Ressource kämpft, nämlich Geld. Und dass man dann als Piratenfraktion, die sagt, in unserem Programm fordern wir bessere Bildung, wir fordern bessere Energiepolitik und wir fordern dies und wir fordern jenes, dass man irgendwann an die Situation kommt, wo man nicht sagt, wir wollen das, wir wollen es nicht, sondern dass man anfängt und sagt, das können wir nicht und das können wir nicht. Und da sehe ich auch noch ein Riesenproblem, das zu vermitteln, dass man dann eventuell sagt, ja, Entschuldigung, das Geld für freies Internet und so, da ist einfach kein Geld für da, wir müssen Grundschulen bauen etc. pp. Und dass da einfach eventuell dann der Schnitt auch in die andere Richtung geht, dass dort Leute massenhaft ja, unzufrieden sind mit dieser Arbeit, weil unterstellt wird, ihr versucht es ja gar nicht und wir haben das doch auf dem Parteitag beschlossen und kommt uns nicht mit Realpolitik. Also diese beiden Probleme sehe ich.
Wie siehst du bei mir? Hast du noch eine Nachfrage?
Ja, wunderbar. Spontan. Ja.
Gerne.
Bei dem letzten Thema hast du das Problem aufgezeigt, aber irgendwie so keine aus deiner Sicht Handlungs- oder kein Lösungsvorschlag?
Der Lösungsvorschlag.
Oder Lösungsidee,
Vorschlag. Die Lösungsidee ist Zahlen auf den Tisch, dass einfach klar wird, worüber wir reden. Und ich glaube, je besser man die Informationen, die da sind, raushaut, desto konkreter kann man arbeiten. Also in dem Moment, wo man konkrete Zahlen für einen Haushalt hat, konkret sagt, dass, ich meine, es wird ja ein Haushalt beschlossen, dann ist ja irgendwo klar, diese Gelder sind da und darüber reden wir jetzt, dann kann man darüber reden. Die Piraten in NRW haben auf ihrer Webseite sehr schön den Haushalt aufbereitet, bis ins kleinste Detail rein und dann kann man darüber reden. Und ich glaube, das ist die Geschichte, wo man hin muss, dass man dort einfach die Fakten auf den Tisch legt und in dem Moment, wo die Entscheidungsgrundlage auf dem Tisch liegt, kann man Entscheidungen auch begründen. Und dann kann man sagen, wir hatten diese Daten, wir haben da lange drüber nachgedacht und wir sind zu diesem Ergebnis gekommen. Und wenn ihr uns dafür kritisiert, dann könnt ihr das tun, aber dies sind die Daten. Und da muss man halt versuchen, dass das nicht so rüberkommt wie, wir wollten gar nicht anders und Sachzwänge muss so sein. Und ich bin da momentan noch in der Hoffnung, dass in dem Moment, wo da eine Fraktion ist, die so viel Manpower hat und die so viel Geld hat, um Leute zu bezahlen. Und ich glaube, das ist das, was in dieser Partei teilweise fehlt, dass man wirklich die Leute freikauft und sagt, du bist jetzt ein begnadeter Entwickler oder du bist jetzt ein begnadeter Mensch, der Daten aufbereiten kann oder du bist jemand, der von Wirtschaft Ahnung hat, aber du hast einfach nicht die Zeit dafür, dass man diese Leute einfach aus ihrem Job freikauft und sagt, deine Aufgabe ist es jetzt, eine schicke Webseite zu machen, die das alles sichtbar macht.
Danke. Als nächstes wieder eine Frage.
Also du ziehst ja in den Bundestag ein, also nein, wir machen einen Gedanken zum Beispiel.
Ja.
Du ziehst ja in den Bundestag ein, weil da 5,2%, waren 90% Wahrscheinlichkeit, dass du der Einzige bist, weil wir keine Nachfolger haben. Das heißt, du bist denn der Bundestagskandidat, der Bundestagsabgeordnete für Mecklenburg-Vorpommern. Hälfte des Jahres ist Sitzungswoche. Andere Hälfte des Jahres ist keine Sitzungswoche. Hast du dir schon Gedanken gemacht, wo du dein Büro haben willst, ob du Stammtische besuchen willst, alle Stammtische oder nur Rostock? Also so dieses, wie kann ich mir die 4 Jahre mit dir als Bundestagsabgeordneter vorstellen?
Ich werde definitiv Rostock nicht in den Rücken kehren, um jetzt schon mal so anzufangen, von der Seite. Meine sozialen Bezugspunkte sind hier und ich werde natürlich versuchen, so viel wie möglich da zu sein. Stammtischbesuche ist so eine Geschichte, da bin ich jetzt ehrlich genug, ich habe bisher von keinem Abgeordneten gehört, dass er in der Lage ist, regelmäßig Stammtische zu besuchen, selbst bei Halbtagspiraten in einem Stadtstaat wie Berlin. Ich habe nicht mit allen gesprochen, ich habe mit einigen gesprochen und ich glaube nicht, dass sie das alles aus reiner Boshaftigkeit tun, weil sie sagen, die sind mir alle egal, sondern dass das ein Zeitproblem ist. Dementsprechend werde ich den Teufel tun, jetzt irgendwas zu suggerieren, was ich einfach nicht halten kann. Selbstverständlich interessiert einen das. Das ist mein Leben jetzt und es wäre absurd zu sagen, ich will dieses Leben dann nicht mehr leben oder mich interessiert das dann alles nicht mehr. Das ist absolut wichtig. Allerdings, und das ist jetzt so ein bisschen wieder die tausendfache Antwort, allerdings sind, wenn es um reine Inhalte geht, sind Stammtische jetzt ja auch nicht unbedingt das Gremium, wo man sagt, hier hole ich mir jetzt das Feedback. Das geht auch anders. Zum Beispiel über ein verbindliches Liquid Feedback. Deswegen muss man halt sehen. Also ein Stammtischbesuch ist dann nicht dieses, ich komme mal vorbei und erzähle euch, was ich so mache und ihr erzählt mir, was euch auf dem Herzen liegt und dann gucken wir. Dafür gibt es Bürgersprechstunden, dafür gibt es andere Dinge und ich kann das im Moment nicht einschätzen. Ich höre von Leuten, dass es unglaublich viel Aufwand ist, das alles unter einen Hut zu bekommen. Ich bin in der Planung jetzt zu Recht in diesem Punkt noch nicht so, dass ich jetzt sage, ich werde so viele Tage in Berlin sein, ich werde so viele Tage in Rostock sein, ich werde die Wohnung behalten, ich werde dieses tun, ich werde jedes tun. Das kann ich im Moment nicht einschätzen. Man kann es alles versuchen, aber ich kann es nicht versprechen, weil im Zweifel, und das klingt dann auch blöd, im Zweifel muss man sich überlegen, bin ich dann ein Vernachlässige ich meinen Job in Berlin oder vernachlässige ich mein Dasein hier in Mecklenburg-Vorpommern? Und das muss man gegeneinander abwägen, aber es ist, der Tag hat dann nicht mehr Tage. Der Tag hat nicht mehr Stunden. Und dann muss man halt eine Abwägung machen, die man, und damit ist man schon wieder beim Punkt, wo man transparent macht, warum entscheide ich mich so. Ich finde es sehr interessant, was Christopher Lauer macht, dass er einfach regelmäßig erzählt, was er so tut. Dass er einfach teilweise sagt, so, es ist 8 Uhr, ich sitze immer noch im Büro, ich habe heute das und das und das gemacht, morgen ist das und das und das da. Und dass man da wenigstens klar macht, warum es so ist. Aber ich werde jetzt hier nichts versprechen können. Beantwortet das deine Frage?
Du willst ein Büro hier und da halten, weißt du es aber nicht, ob du es
schaffst? Ich werde definitiv ein Büro hier halten, weil das die Aufgabe eines Abgeordneten ist, ein Büro hier zu haben. Und ich bin realistisch genug, dass ich denke, dass wir keinen Direktkandidaten haben. Das heißt, diese Aufgabe kann man auch nicht wegdelegieren und einfach sagen, ach, wie praktisch, wir haben einen Menschen in Schwerin, dann kann der sich darum kümmern und ich bleibe einfach den ganzen Tag in Berlin sitzen und sage, das muss jetzt nicht mehr sein. Da bin ich einfach realistisch genug zu sagen, dass das definitiv Teil der Aufgabe ist und ich mich um diese Aufgabe nicht drücken möchte. Aber ich kann jetzt nicht wie andere Länder, also ich kann... Wir sitzen halt nicht in Brandenburg, wo man sagt, da fährt man mal nach Berlin rein und dann ist alles wieder gut. Wir haben ja auch ein Flächenland, das heißt, es kann gut sein, dass man dann überhaupt einmal im Monat überhaupt nach Rostock kommt, weil es gibt ja auch noch andere Städte in Mecklenburg-Vorpommern. Also, das sehe ich als Problem.
Stefan, abgesehen, du hast auch nochmal gemeldet.
Wir haben schon die Frage nach den möglichen Referenten und ihrer Qualifikation bearbeitet. Da hast du den Juristen und den Politikwissenschaftler hervorgehoben. Die werden ganz sicherlich, und da bin davon überzeugt, bei dem Kampf mit den Paragraphen und dort auf dem Parkett vor Ort sehr hilfreich sein. Ja? Wenn es dann darum geht, den Kontakt zum Bürger noch aufrechtzuerhalten, worauf wirst du dich da konzentrieren? Auf das, was dir das Liquid sagt, oder hast du da noch eine andere Strategie, wie du versuchst, dich nicht einfangen zu lassen von dem, was der Tagesgeschäft ist?
Also was man definitiv braucht, ist eine ganze Crew von Leuten, die sich darum kümmert, dass die Dinge, die man macht, auch nach draußen getragen werden. Da weiß ich jetzt nicht, ob das Aufgabe von Referenten, die an Personen hängen, oder ob man Referenten dann eher an ganze Gruppen ranhängt. Deswegen, das muss man ja auch mit den anderen Menschen in der Fraktion besprechen. Das bringt ja nichts, wenn jeder sein Teil fährt und das irgendwo woanders kollidiert. Liquid ist für mich immer eine Geschichte, wo ich primär die Piraten sehe. Wir stellen unsere Kandidaten auf. Diese Kandidaten sind Mitglied der Partei und repräsentieren diese Partei. Das soll nicht heißen, dass der Bürger egal ist, aber das soll zumindest heißen, dass bei der politischen Arbeit die Partei dort ein Filter ist. Feedback an der Stelle für den Bürger ist absolut wichtig. Da haben wir im Moment nichts. Da arbeiten Leute daran, das zu tun. Allerdings ist dann die Frage, wie man sowas auf Bundesebene hochziehen möchte, weil Bundespolitik sind halt Dinge, die alle betreffen und nicht regional eingegrenzt. Und da, glaube ich, muss man dann relativ fix sehen, wie man dieses Problem löst und dann auch guckt, dass man alle an einen Tisch holt. Und da bin ich sehr zuversichtlich, auch da, dass man auf das aufgreift, was andere Fraktionen machen. Meines Wissens ist das, was jetzt die Nordrhein-Westfalen mit ihren Postkarten zum Transparenzgesetz tun, das Erste, was ich von einer anderen Fraktion mitbekommen habe, dass sie das auf einen breiten Ding ziehen. Und warum kann man so machen? Weil dort Geld da ist. Ich meine, frankierte Postkarten machen, das ist halt nichts, was man so eben macht. Von Berlin ist mir dort momentan nichts bekannt. Es gibt diese Bürgersprechstunden, die halt natürlich in einem Stadtstaat einfacher sind. Da muss man überlegen, aber da bin ich sehr zuversichtlich, dass man da fix eine Lösung findet, weil das dieser Partei nicht fern ist. Ich glaube, es ist schwieriger in der CSU zu sagen, man möchte so einen Dialog haben, und weil man in diesem Moment dann sagt, dort ist Geld dafür da und da ist absolut klar, dass man das ein für alle Mal löst. Und dort bin ich sehr, also ich hoffe so sehr, dass wir eine Bundestagsfraktion haben, die so ähnlich läuft wie die Berliner, weil dort unglaublich viele Werkzeuge danach auch als Open Source rausgefallen sind. Und ich denke, dass wenn man dieses Problem auf Bundesebene löst, dann ist dieses Problem für jede Gliederung gelöst. Und ich gehe auch davon aus, dass wenn dort Fragen zu Liquid sind und jemand sagt, ich will diesen besseren Button haben, dass das alles geht. Also ich denke, dass man das irgendwie hinbekommt.
Geklärt. Wunderbar. Ich sehe auch gerade in der Zwischenzeit keine gehobenen Hände. Ah, Markus, darf ich eine kurze dazwischen schieben?
Ja, gerne doch.
Wunderbar. Ja, ich möchte eine ganz kurze nach dem Motto Think Big. Wir kommen also rein über 5%. Du bist auch dabei. Hast du vor, hast du dir schon Gedanken gemacht zum Thema parlamentarischen Geschäftsführer oder Fraktionsvorsitzenden?
Nein.
Wenn nicht, warum? Wenn ja, warum?
Nein, weil ich realistisch bin, dass mich niemand wählt. Wir haben Menschen wie Sebastian Merz, die momentan drin wären. Wir haben in Bayern Menschen, die sehr profiliert sind. Und diese Art von Netzwerk aufzubauen, dass man es dort schafft, eine Woche nach einer erfolgreichen Bundestagswahl, also eine Woche nach Konstituierung, so weit zu sein, dass man sagt, so, jetzt wählt ihr mich mal alle, weil da sehe ich mich absolut nicht. Das würde ich auch nicht wollen, weil das eine Aufgabe ist, die man überhaupt nicht einschätzen kann. Und gleichzeitig weiß ich aber, dass beim Piraten das eine Geschichte ist, die mit Sicherheit mehrfach neu gewählt wird. Das heißt, es ist jetzt auch keine Entscheidung für immer. Plus sehe ich diese Person dann noch entfernter davon, tatsächlich Politik zu machen, sondern noch viel mehr den Laden zu koordinieren. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dafür würde ich dann auch ungern in den Bundestag wollen, um das zu tun. Aber da bin ich einfach realistisch, da kennt einen niemand. Und
ja, danke, ist eine ehrliche Einschätzung. Markus.
Wie stehst du zum Spenden von Abgeordneten an die Partei als Pflichtaufgabe dieselbiger?
Da habe ich dasselbe Problem, was mit diesem Wahlkreisbüro. Ich könnte jetzt Dinge versprechen,
einfach so die Einschätzung, unabhängig von, ob du das machen solltest oder ob das andere machen soll, wie du einfach dazu stehst. Ich weiß, es gab dazu Liquid-Abstimmung, ich könnte jetzt nachgucken,
ja.
Ich kann
dir
auch fragen.
Ich finde es grundsätzlich eine gute Idee. Ich finde es aber noch eine viel bessere Idee, wenn das projektbezogen ist. Also ein regelmäßiges, ich spende jetzt so und so viel Euro an meinen Landesverband oder an den Bundesverband, fände ich keine gute Idee, weil das gerade so diese verdeckten Spendengeschichten sind, die ich an der Geschichte nicht gut sind, weil das sind Steuergelder und wir kriegen schon genug Steuergelder von der Partei und wenn dann diese Steuergelder noch über Bande verteilt werden, das finde ich nicht in Ordnung. Was ich definitiv in Ordnung finde, ist, wenn man es indirekt macht, zum Beispiel, dass man Dienstleistungen bezahlt, die danach von allen nutzbar sind. Also ein großes Beispiel dafür ist zum Beispiel Open Source Software, dass man einfach sagt, ich entwickle etwas, wo die Partei ganz klar einen Nutzen hat, aber ich gebe das unter Lizenz raus, dass jeder einen Nutzen daraus hat und dass man es da hat und Projekte unterstützen. Also für die SMV-Con haben wir irgendwoher Geld bekommen von Berliner Abgeordneten, die das wirklich gespendet haben, das ging aus keinem Ausschusstopf raus. Dafür finde ich es absolut in Ordnung. Aber wie gesagt, dieses pauschale Geldverteilen finde ich da keine gute Idee.
Ja, dann hätten wir jetzt 40 Minuten. Es wird im Nachhinein natürlich ein bisschen kürzer, weil wir hier geschnitten haben. Jetzt kam noch gerade die kurze Idee rein, ob wir hier noch ein Too Long Didn't Read sozusagen, also Too Long Didn't Hear It All. Nils, möchtest du nochmal vielleicht in 2 Minuten kurz sagen, ja, warum?
Ja, die 2-Minuten-Version. Ich bin der Meinung, dass ich das kann. Nicht, weil ich es schon mal gemacht habe, sondern weil ich einfach der Meinung bin, dass die Leute, die das momentan tun, das auch nicht viel besser machen. Ich bin der Meinung, dass Piraten im Bundestag wichtig sind, weil man da zumindest dafür sorgen kann, dass wir sehen, warum dieses Gremium so funktioniert, wie das Gremium funktioniert. Ich habe mich früh beworben, dass man mir auf den Finger gucken kann und ich würde mich freuen, wenn mehr Leute noch mir Fragen stellen und sich zumindest damit auseinandersetzen, dass es dort jemanden gibt, der das machen möchte. Und über Feedback wäre ich extrem dankbar, weil es einfach hilft, dass man sieht, wie andere einen einschätzen. Der Klaus wird das dann da, wo diese Datei liegt, dann auch verlinken, hoffe ich. Ja, und ansonsten sage ich, hört euch diese 40 Minuten an, weil so der Wahlaufruf, den kann ich so jetzt auf die Kürze nicht zusammenkriegen.
Gut. Ja, vielen Dank. Nochmal kurz zusammengefasst. Wir haben jetzt 8 Kandidaten eingeladen. Ein Kandidat konnte heute kommen, zweiter war wegen Wetter nicht möglich. Des Weiteren werden wir in 2 Wochen beim nächsten normalen Stammtisch nochmal die Gelegenheit geben, sich vorstellen zu können, mit den Leuten zu reden. Auch da werde ich die Möglichkeit geben, das Ganze aufzunehmen und später nochmal online nachzuhören. Ja, vielen Dank dafür, dass ihr jetzt wahrscheinlich nach dem Schnitt von der Bestellpause 41 Minuten angehört habt. Vielen Dank für heute und bis bald.